Fernseh-Talkshow Menschen bei Maischberger, sicherlich den meisten bekannt, wurde der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt gefragt, wie er es denn so mit dem Glauben an Gott halte. Und so ganz ungewohnt, ohne die ewig qualmende Zigarette, meinte er: Ich würde mich heute nicht mehr auf Gott verlassen. Gott hat allzu viele schlimme Dinge zugelassen. Gott hat allzu viele schlimme Dinge zugelassen. Mit dieser Antwort dürfte der Altkanzler einer Reihe von Zuschauern sicherlich tief aus der Seele gesprochen haben. Und auch uns hier im Gottesdienst kann so eine Antwort ja nicht völlig kalt lassen. Denn wie so oft sind auch unsere verzweifelten Gebetsbitten, so hilf doch, unerhört verschallt, so denken wir. Hilf doch, wie oft ist diese Bitte von Schülern und Eltern gestellt worden, als der Stress in der Schule nicht mehr zu ertragen war. Und doch hat es vielleicht mit der Versetzung nicht geklappt. Hilf doch, wie oft ist diese Bitte in den Zimmern der Krankenhäuser ausgesprochen worden, wenn das Können der Ärzte seine Grenzen erreicht hat und die Krankheit ist trotzdem fortgeschritten. Hilf doch, wie oft ist diese Bitte von Ehepaaren erfleht worden, wenn es in der Beziehung gekriselt hat und dennoch ging die Ehe vielleicht in die Brüche. Ich würde mich heute nicht mehr auf Gott verlassen, so lautet die resignierte Schlussfolgerung nicht nur des Altkanzlers, sondern vieler, deren Bitte an Gott, so hilf doch, unerhört geblieben ist. Aber betrachten wir das Problem einmal andersherum. Wie müsste denn Gott handeln, damit solche Enttäuschungen nicht passieren? Auf alle Fälle sollte er sich all unserer Bitten annehmen. Er sollte uns von unseren leiblichen Sorgen und Nöten erlösen. Er sollte alle Krankheiten heilen. Genau so, wie es Jesus vor 2000 Jahren tat, als er noch mit seinen Jüngern durch das Land zog. Da wurden die Mutlosen gestärkt, die Hungrigen satt und die Kranken gesund. Aber war das wirklich immer so? Lesen Sie einmal in der Bibel nach. Sie werden zu einem interessanten Ergebnis kommen. Genau diese Hoffnungen und Erwartungen, die hegten auch die Menschen damals in Jerusalem. Wir haben es eben gehört in der Textlesung aus dem Johannesevangelium. Da kommt einer, der ist etwas Besonderes, der kann etwas für uns tun. Die Erwartungen waren hoch. Es herrschte eine sehr starke Erwartungshaltung. Und ich denke, wir alle kennen das. Wir haben Erwartungen an Dinge und an Menschen. Und wenn ich mal zurückschaue in die Medien, so haben wir auch jetzt wieder Erwartungen an eine Person, die in den Medien sehr häufig erwähnt wird. Denn die katholische Kirche hat sich einen neuen Papst erwählt. Nun, man kann zu dem Papsttum stehen, wie man will, aber die Erwartungen an diesen neuen Mann in Rom sind hoch. Und er selbst nährt ja diese Erwartungen, indem er betont, dass die Kirche eine arme Kirche sein soll und für die Menschen da sein soll. Das ist gut. Das würde ich jederzeit unterschreiben. Die Frage ist, werden diese Erwartungen dann auch erfüllt? Oder kommt es auch hier wieder zu Enttäuschungen? Schauen wir zurück in die Politik. Ich denke gerade an diese Geschichte mit Herrn zu Guttenberg. Auch dieser Mann hat Erwartungen geweckt, die viele dann enttäuscht sahen. Er wurde hochgehoben, er wurde bejubelt. Es wurde gesagt, ja, der kann was, der packt was an. Und dann die große Enttäuschung. Der Mann hat irgendwo was abgeschrieben, der hat kopiert, das ist nicht original und er wurde fallen gelassen. Ich will das jetzt nicht bedauern, aber ich denke, das zeigt uns ganz deutlich, was passieren kann, wenn die Erwartungen an Menschen hoch sind und wenn sie nicht so erfüllt werden, wie wir uns das vorstellen. Schauen wir zurück nach Jerusalem, schauen wir auf Jesus. Die Hoffnungen und Erwartungen der Menschen in Jerusalem, auch die waren hoch. Sie erwarteten jemanden, der Wunder tun kann, sie erwarteten einen neuen Messias, einen König. Sie selber nennen ihn ja auch so. Und ein König in Israel, das war etwas Besonderes. Der König, das war der oberste Heerführer. Der König, das war ein Symbol für das freie Israel. Und in dieser Stadt Jerusalem ging das Gerücht herum, Jesus kommt, dieser junge Galiläer, vor dem sich selbst Dämonen und der Tod in Acht nehmen, er kommt. Zuvor hatte Jesus ja den Jüngling erweckt, den, der schon tot war, im Grab gelegen hatte, vor den Toren Jerusalems. Marias und Marthas Bruder. Und dieser Ruf eilt ihm nun voraus. Dieser erfolgreiche Wundermann, vor dem Krankheit und Hunger keine Chance mehr haben, er kommt. Nun, er hat Kranke geheilt und er hat Hungrige gespeist. Und schon damals wollten sie ihn zum König machen, zum Brotkönig. Und Jesus hat das abgewehrt. Und nun kündigt sich dieser Wanderprediger Jesus aus der Ferne an. Schon von Weitem sehen die Menschen, wie er sich dem Osttor der Davidsstadt nähert. Ja, und sie schmücken die Straße, sie werfen Kleider auf die Straße, sie brechen Zweige, grüne Zweige von den Bäumen ab. Ja, so empfängt man einen König in Israel. Nun, und der Text, aus dem Lukas-Evangelium ist etwas anders als der im Johannes-Evangelium. Und da heißt es, dass Jesus auf dem Eselsfohlen nun sitzt und in die Stadt hineinreitet. Und im Vers 35 im 19. Kapitel heißt es, und sie brachten das Eselsfohlen zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Und als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Würden wir das heute machen, unsere Kleidung hinwerfen, um jemanden zu begrüßen? Und als er nun schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und schon kommen die Kritiker. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete aber und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Da sind wir wieder bei meiner eingangs gestellten Frage, können Steine schreien? Nach dieser Textstelle ja. Nun, das Volk wartet sehnsüchtig und ausgezehrt auf den Messias, auf den König von Israel und auf die Hilfe von Jesus. Und deshalb fängt dieses Volk an zu schreien und zu brüllen. Hosianna, hilf doch, heißt das übersetzt. Wir nehmen das häufig so als Jubelruf. Nein, das ist ein Hilfeschrei. Und es ist ein ohrenbetäubendes Geschrei, das keiner mehr überhören kann in der Stadt. Direkter kann man eine Bitte nicht formulieren. Eindringlicher kann eine Aufforderung nicht sein. Und dieser Jesus, was macht der? Wir hören nichts von einer Siegesgeste. Keine kämpferische Faust in den Himmel gereckt und kein Victory-Zeichen gemacht. Jesus lässt sich nicht auf die Schultern der jubelnden Menschen heben. Nein, er ergreift auch nicht das Wort, so wie ein politischer Revolutionär stellt sich auf eine Kiste und hält eine lobende Kampfesrede. Nein, und er heilt auch keine Kranken. Er verjagt keine römischen Soldaten und er ruft nicht zum Widerstand auf. Und so scheint es wieder, als würden die eindringlichen Hilferufe der Menschen, Hosianna, so hilft doch, unerhört an ihm abprallen. Aber was macht er denn nun tatsächlich? Was macht Jesus? Wir hören, dass Jesus einen Esel besteigt, genau genommen einen Eselsfohlen. Genau das Tier, auf dem der Prophet Sacharja den armen und friedvollen Retter nach Jerusalem einziehen sieht. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ein König auf einem Esel? Sind wir das nicht eigentlich ganz anders gewohnt? Ist unsere Erwartung nicht eine ganz andere? Reitet ein König nicht auf einem stolzen Pferd in eine Stadt ein? Oder fährt er nicht zumindest in einer prunkvollen Kutsche? Nun, so ist es ja tatsächlich gewesen. Ein ehemaliger deutscher Kaiser ist ja tatsächlich nach dem Bündnis mit den Türken in Jerusalem mit seiner Kutsche hineingefahren. Für ihn wurde extra noch ein Teil der Stadtmauer abgebrochen, damit er dort hindurch konnte. Nun, einige Jahre später ist diese Stadt wieder in andere Hände gefallen und das waren die Engländer, die in die Stadt hineingegangen sind. Und der damalige Kommandierende ist nicht mit einem Pferd und nicht mit einem Auto und nicht mit einer Kutsche in diese Stadt hineingegangen oder gefahren. Nein, er ist zu Fuß in diese Stadt hineingegangen. Denn er war Christ und er hat gesagt, wenn mein Herr auf einem Esel hier einreitet, wer bin ich, dass ich hier mit einem Pferd hineinreiten kann? Nun, was will Jesus mit seinem Verhalten ausdrücken? Er enttäuscht die Erwartungen, die an ihn gesteckt werden. Er will damit ausdrücken, macht mich nicht zu dem, der ich nicht bin. Die Menschen sehen in Jesus einen Wundermann, der ihnen gefälligst ihre Wünsche zu erfüllen hat. Und die Menschen sehen in Jesus einen König, der ihnen Gerechtigkeit, Freiheit und Stolz zurückbringen soll. Und genau in diese Vorstellungen lässt Jesus sich nicht hineinpressen. Jesus zieht nicht nach Jerusalem ein, um Wohltaten wie Süßigkeiten dem bittenden Volk zuzuwerfen, sondern Jesus zieht nach Jerusalem ein, weil sein Vater will, dass er dort ans Kreuz genagelt wird. Das ist die enttäuschende Wahrheit. Jesus erfüllt eben nicht die Wünsche des bittenden Volkes, sondern den Willen seines Vaters. Aber das Volk in Jerusalem will diese Wahrheit nicht wahrhaben. Es ist in seinem Hosianna, hilf doch Geschrei, zu sehr mit sich selbst beschäftigt und in sich selbst gefangen, um diese Enttäuschung zu erkennen. Und wie sieht es bei uns aus, wenn wir zu Jesus rufen? Hosianna, so mach doch endlich etwas, so hilf doch endlich. Sind wir bereit, uns enttäuschen zu lassen? Uns einzugestehen, dass Jesus nicht meinen Willen, sondern dem seines Vaters folgt? uns einzugestehen, dass Jesus nicht meinen Wünschen, sondern dem Kreuz entgegengegangen ist? Wenn wir uns dieser schmerzhaften Erkenntnis stellen, dann ist das auf alle Fälle eine Enttäuschung. Ja, Jesus enttäuscht uns, aber er täuscht uns nicht. Wir merken, Jesus ist nicht der, den ich mir immer vorgestellt habe. Er ist nicht der, der meine Wünsche und Träume erfüllt, sondern er ist das Passahlamm, das zum Kreuz geht. Und doch ist jede Enttäuschung auch eine Befreiung. Denn die bisherige Täuschung wird dadurch aufgehoben. Wenn ein Nomade in der Wüste erkennt, dass die prächtige Oase in der Ferne nur eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana ist, dann ist er auch enttäuscht. Aber die Täuschung ist dann aufgehoben, vorüber. Und er wird nicht mehr dieser heimtückischen Luftspiegelung folgen, die ihn lediglich ins Verderben führen würde, sondern er wird enttäuscht nach der echten Wasserquelle suchen. Jesus will uns enttäuschen. Er will nicht, dass wir unseren Wünschen und Bitten nachjagen, die uns wie Luftspiegelungen täuschen, sondern er will, dass wir enttäuscht zu der echten Wasserquelle gehen, nämlich zu seinem Kreuz und ihn dort erkennen und annehmen, wie er wirklich ist. Und nicht, wie wir uns ihn vorstellen und ihn haben wollen. Und wir alle müssen uns die Frage stellen, kenne ich diese echte Wasserquelle? Kenne ich den wahren König? Weiß ich, was er für mich getan hat? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. Amen.